Willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey und mein heutiger Gast ist Manuel Kallenbach von Steady Media. Steady Media hilft unabhängigen Publishern, zum Beispiel auch mir als Podcast-Hoster, mal schauen, ob ich mir das auch einrichte, dabei, sich selbst zu finanzieren, indem es eine Payment-Plattform anbietet für Abos. Es gibt verschiedenste Online-Zeitungen, die das schon benutzen und machen. Und in dem Gespräch geht es vor allem natürlich um die ganze Vision von Steady, das neue Funding, was sie gerade haben, aber auch um ein, zwei sehr persönliche Themen, weil bei Manuel ist es so, dass er jetzt dann bald in die Elternzeit geht und was da eigentlich so davor auf ihn als technischen Leiter, als CTO des Teams auf ihn zukommt, was er davor machen muss, dass die neuen Leute nochmal eingestellt haben, damit diese Zeit überbrückt werden kann und ob er eventuell dann auch vielleicht mal nachts ein, zwei Minuten nicht ruhig schlafen kann, weil er ans Unternehmen denken muss. All das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr lernt viele neue Dinge. Gleich mal ein bisschen deinem Lebenslauf vorzugreifen. Und zwar, du hast als Nebenfach in deinem Studium, auf welches genau das Studium es ist, gehen wir später noch genauer ein, aber du hast Psychologie im Nebenfach studiert.
Genau.
Erstmal, wie bist du darauf gekommen und hilft dir das jetzt bei deiner Arbeit als CTO, Chief Technical Officer?
Genau, Psychologie habe ich im Nebenfach studiert, weil ich den Kontrast ganz nett fand. Viele haben Elektrotechnik, Physik oder sowas naturwissenschaftlich oder Engineering-mäßiges gemacht. BWL haben viele gemacht, was ähnlich trocken ist. Psychologie fand ich super interessant. Hat auch riesig Spaß gemacht. Was ich daraus am meisten mitgenommen habe, sind so Sachen, die mir gar nicht so ganz hart zu meiner Arbeit passen, sondern im Alltag eher. Ich kann mich ganz oft an die ersten Vorlesungen erinnern, die zur Forschungsmethoden hießen, die Forschungsmethoden 1 und 2. Da ging es darum, wie man Experimente aufsetzt, designt und worauf man achten muss, um ein möglichst objektives Outcome daraus zu haben. Und da ging es viel darum, was man sich eigentlich selber so vormacht die ganze Zeit. So verschiedene Verzerrungen heißt das.
Sowas wie auch da, dass man Daten immer reinlesen kann, wann man möchte. Man kann einfach sagen, okay, an Tagen, wo viel Eis gegessen wird, sterben viele Eichhörnchen, weil man einfach zwei Zahlen kombiniert, die nichts miteinander zu tun haben.
Aber man macht sich selber auch ganz viel vor. Man läuft, wenn man, ein ganz bekanntes Beispiel, man ist schwanger, läuft rum, plötzlich sind alle anderen auch schwanger, weil nur noch die Leute auffallen, die schwanger sind. Mhm. Als nicht schwangerer Mensch läuft man vorbei und denkt so, vielleicht im Vorbeigehen, schwanger, aber hat das sofort wieder vergessen. In dem Moment, in dem man selber schwanger ist, denkt man, oh, die ist auch schwanger, die ist auch schwanger, die ist auch schwanger. Und plötzlich denkt man irgendwie, irgendwas ist passiert und alle Menschen sind schwanger. Da gibt es ganz viele Sachen und das benutze ich, glaube ich, relativ oft, um Entscheidungen zu reflektieren oder nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, ob ich der Person oder der Situation wirklich irgendein Attribut zuschreiben kann oder ob es vielleicht in sowas hängt.
Also vor allem Methoden, Kenntnis davon, so ein bisschen damit zu arbeiten. Du bist jetzt nicht, dass du sagen würdest, okay, du analysierst deswegen deine Kollegen speziell oder so, kannst das dafür...
Überhaupt nicht. Das war auch, also wie das Nebenfach gewesen, das war gar nicht so umfänglich.
Damals doch beim Diplom musste man Nebenfach.
Genau, ja.
Genau, können wir jetzt auflösen. Du hast Diplom Informatik studiert, RTW Aachen. genau, na eben als Nebenfach habe ich das gefunden mit der Psychologie. Das fand ich wiederum irgendwie spannend, so als Zusatzfakt. Bevor wir dann schon auf deinen Lebenslauf eingehen, also eben mit Steady Media ist eure Intention, wenn ich es richtig, bitte unterbrich mich, falls ich es falsch darstelle, aber Online-Publikationen zu helfen, zu monetarisieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich selber entscheiden würde, okay, der Podcast wäre schön, da ein bisschen davon leben zu können und ein bisschen Zusatzgeld damit zu verdienen, dass ich nicht auf Werbung angewiesen bin, dass da man die ganzen irgendwelche komischen Matratzen-Startups in der Vorwerbung hört, wie es bei vielen ist, sondern da wirklich Premium-Content auch mit anbieten kann für zahlende Mitarbeiter.
Genau, wobei sich das nicht gegenseitig ausschließt. Wir haben auch Leute, die uns benutzen und Werbung schalten, die auf mehreren Standbeinen stehen.
Und da fände ich es gleich mal interessant, welche Publikation liest du selber oder liest du, hörst du, schaust du an? Also ich gehe mal davon aus, dass du deswegen auch schon ein bisschen ein Fable auch für Journalismus oder einfach für Online-Inhalte. Wo stehst du morgens auf und sagst, hey, das muss ich jetzt auf dem iPad unbedingt lesen oder auf dem...
Ja, also ehrlich gesagt lese ich gar nicht so viele Publikationen. Ich lese abends ein Buch zum Runterkommen oder auch um Sachen zu lernen, aber wenn dann... höre ich einen Podcast. Im Moment fehlt mir die Zeit zum Lesen auch. Ich bin Vater geworden vor einem Jahr. Das heißt, ich komme nach Hause, spiele noch eine Stunde mit dem Kind, bis das ins Bett geht. Dann mache ich ein bisschen sauber und dann gehe ich ins Bett, weil ich müde bin. Und dann bleibt fast nur so der Arbeitsweg, wo mir Podcast einfach besser passt als Format. Und dann höre ich hauptsächlich amerikanische Podcasts, This American Life oder ja, sowas. Viele NPR-Sachen. Die Lage der Nation höre ich manchmal. Das ist ein deutscher Podcast über die Nachrichten quasi. Ja.
Kann ich auch sehr empfehlen. Also beides super. Und NPR ist Lage der Nation. Da ist zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, Lage der Nation ist nicht mit Steady gebaut,
leider
oder?
Nicht.
Schade. Nee. Aber da würde ich sagen, der wenige Podcast, wo ich Subscriber bin, weil ich euch das unterstützen möchte.
Ja. Genau, die haben ja auch mehrere Standbeine. Die haben so die eigene Unterstützung, die machen Veranstaltungen, ja, die sich ein bisschen finanzieren. Werbung, glaube ich, auch.
Werbung auch und dann quasi im Premium-Stream ohne Werbung.
Ja.
Wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, kurz erklärt, aber erklär mal mit deinen Worten, was ihr bei Steady macht und auch woraus sich das Ganze ergeben hat, also wie sich dieses Produkt entwickelt hat.
Ja. Unser Claim ist, wir bieten unabhängigen Medienmachern eine Möglichkeit von ihren Content zu leben. Quasi. Das machen wir, indem wir denen die Mittel zur Verfügung stellen, ein Mitgliedschaftsprogramm aufzusetzen. Das heißt, unsere Publisher, nennen wir die, haben eine Leserschaft oder ein Publikum, was sie sehr gut findet und was eben Mitglied dieser Population werden will. Das heißt, die bringen sich ein und sie tun das hauptsächlich, indem sie die eben mit einem monatlichen Betrag unterstützen. Dazu bieten wir die Technik an, das heißt die ganze Abo-Abwicklung und sowas, und wir übernehmen den Kundensupport. Ja, wir machen da viele Sachen. Entstanden ist das dadurch, dass unsere Mitgründer Sebastian und Philipp vorher ein Online-Magazin gestartet haben, das heißt Krautreporter. Das wurde ins Leben gerufen durch den Crowdfunding eigentlich, den meistens 1 Million Euro eingesammelt und daraus eben dieses Magazin aufgebaut, was werbefrei ist und eben Mitglieder finanziert. Das heißt, die 1 Million Euro, die die als Crowdfunding angesammelt haben, ist irgendwann weg und dann in der Zeit musste eben so eine Mitgliedschaftsbasis aufgebaut werden, die laufenden Kosten auch tragen kann. Also es funktioniert. Zwischendurch gab es technische Probleme, Alarmprobleme vermutlich. Und dann kam eben die Überlegung auf, dass das sinnvoll ist, auszugliedern und damit anderen auch die Möglichkeit zu bieten, sowas aufzusetzen. Eben teilweise auch kleiner sind als Krautreporter und keine eigenen Programmierer haben wollen, keine eigene Finanzabteilung. Und das machen wir eben. Super einfach, man meldet sich bei uns an, man hat zum Beispiel einen Blog oder einen Podcast. In den Blog kann man so einen kleinen JavaScript-Schnipsel von uns einbinden. Dadurch kann man eine Paywall haben, so eine kleine Pop-up haben, was die Leser darauf hinweist, dass es eben dieses Mitgliedschaftsprogramm gibt, das man doch unterstützen kann, wenn man es für richtig hält. Und ja, das machen wir. Am Ende vom Monat kriegt dann der Publisher jede Menge Geld.
Hoffentlich.
Und eben eine Abrechnung, die auch die ganzen Steuersachen und sowas sehr einfach macht. Wenn man das selber aufsetzt, dann, das ist alles kompliziert. Da muss man eben jede Buchung einzeln abrechnen, sich um Mehrwertsteuer kümmern. Die ist unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Land das Mitglied kommt. Riesen Trara.
Weil man sich das irgendwie auch im Kopf haben muss, dass es dann natürlich um eher Kleinstbeträge geht, so kaum.
Genau.
5 bis 10 Euro vermutlich
genau,
so, und das gehen
genau,
dann.
Die meisten sind in dem Bereich.
Musst du ständig irgendwie halt dann für 6 Euro musst du anfangen, wieder einen neuen Wisch auszufüllen. Das quasi optimiert ihr auch weg. Also
genau.
Das Ganze wirklich als Ausgründung quasi von Krautreporter, das da gebaut zu haben, dann sagen, okay, wirklich als technisches Produkt, hey, das können wir uns auch damit aufziehen. Ist Steady weiterhin unter quasi Krautreporter als Firma? Also ist es einfach nur eine Brand der Krautreporter oder ist es eine komplett eigene Instanz?
Komplett eigen, genau. Das Einzige, was wir mit Krautreporter zu tun haben, ist, dass wir im selben Bürogebäude sind und dass Sebastian und Philipp eben von da kommen. Aber Legally haben wir nichts mit Krautreporter zu tun. Wir sind nicht verbündelt
oder so. Ah, okay, so. Das ist nicht irgendwie nur da eine komplett eigene Ausgründung quasi. Genau. Auch keine Anteile an. Nur kurz interessant zu wissen, wie sich das quasi entwickelt. Weißt du von der Geschichte her, wieso damals die Entscheidung da war, sowas selber zu bauen bei Krautreporter? Aber wie du schon sagst, das ist technischen Aufwand, es kann viele, es auch diese ganze Abrechnung und so. Und jetzt auch, also ihr wurdet im Jahr 2016 gegründet. Da gab es ja auch schon den Konkurrenten mit dem großen P, oder? Also da gab es glaube ich auch schon andere Lösungen.
Ja, weil wir den glaube ich von Anfang an nicht so sehr als Konkurrenten gesehen haben. Patreon ist das große P. Die kamen mehr so als YouTuber Spiele oder so Hobby-Sachen so ein bisschen rüber. Bei uns war immer der Fokus auf Journalismus, eben durch den Hintergrund von Sebastian und Philipp. Auch dadurch, dass das ganze Netzwerk von Sebastian und Philipp, Journalisten, Podcaster, irgendwelche Content-Produzenten sind, waren alle unsere ersten Kunden aus dem Bereich. Und dadurch hat sich unser Produkt auch ziemlich in die Richtung entwickelt. Ja, genau. Krautreporter war vermutlich vor Patreon, deshalb haben die das nicht benutzt. Mhm. Ich denke auch nicht, dass sie das jetzt benutzen würden, ehrlich gesagt. Weil,
ja. Es ist auch die Integration schon da. Und also
nein, ich denke, wenn die jetzt starten würden, kann ich mir nicht... Genau, wir sind halt als Daddy auch sehr im Hintergrund. Krautreporter ist zwischendrin dann irgendwann auf Steady umgestiegen. Das heißt, die benutzen unsere Technologie und man merkt es eigentlich kaum. Man kann unser ganzen Checkout, nennen wir das, man kann so einen Teil in seine Seite einbinden und direkt da die Mitgliedschaften vertreiben. Das heißt, niemand wird irgendwo anders hingeschickt und ja, es wirkt so ein bisschen seriöser, glaube ich.
So ein bisschen der Charme dabei vermutlich. Das ist wirklich so ein One-Click-Solution, dass nicht dieses, dass du erst auf Patreon musst und dann quasi auch deine Kunden wieder an Patreon verlierst. Genau, also weil doch dann der Kundenzugang bei Patreon ist, dass sie dich finden können und müssen.
Ja.
Jetzt würde ich fast sagen, einfach, dass wir so den normalen Weg gehen, den ich im Podcast habe. Das ist hier schon sehr tief eingestiegen. Ich würde auf jeden Fall gerne später noch viel tiefer in die Technik, also weil du auch schon meinst, so eben von der Zahlungsabwicklung und so, wie das alles läuft. Das finde ich sehr spannend immer. Aber erstmal so noch ein bisschen dein Werdegang. Also wir hatten vorhin schon eben dann erstmal deine Uni, also RTW in Aachen. Dann bist du ins Ausland gegangen. Berkeley ist ja auch, also die UCB ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Uni für Informatik. Also da wurde, ich glaube, so alles erfunden, was man mit Netzwerken kennt. Also das Internet würde es ohne diese Uni vermutlich in einer anderen Form oder vielleicht nicht geben. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also wie hast du dich dazu entschieden und auch wie war das dort? Also vielleicht auch ein bisschen vom Bildungssystem der Unterschied. Also besser, schlechter, einfach nur anders.
Dazu gekommen bin ich, weil ich während des Studiums angefangen habe zu arbeiten als Freelancer, habe das im Homeoffice gemacht immer. Dann hatte ich eine Freundin wieder in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist ziemlich weit weg von Aachen. War immer seltener in Aachen. Irgendwann habe ich meine Wohnung da gekündigt und bin nur noch zu Prüfungen gefahren. Dann hat mir irgendwann nur noch die Diplomarbeit gefehlt. Und dann stand ich so ein bisschen vor der Wahl, ob ich wieder zurück nach Aachen gehe dafür, mir eine Wohnung wieder suche oder eben was Interessanteres mache und ins Ausland gehe. Und dann habe ich mich dafür entschieden und habe eigentlich geguckt, was sich so anbietet. Dann habe ich einen Professor in Aachen gefunden, der vorher in Berkeley war, habe den angeschrieben und gefragt, ob er mich da unterbringen kann. Und das hat dann funktioniert. So lief das.
Also doch relativ schnell und einfach.
Nee, eigentlich nicht schnell und einfach. Also der Teil war okay, schnell und einfach, aber dann kamen so die ganzen Visumsachen und sowas. Und das war relativ kompliziert. Da gab es so Abhängigkeiten untereinander. Ich musste erst die Diplomarbeit anmelden. Dann konnte die, ich weiß nicht mehr genau, ich spinne mir jetzt Sachen zusammen, aber es gab so Abhängigkeiten, Diplomarbeit anmelden, dann Visum beantragen, dann verschiedene Sachen dann von verschiedenen Unis oder Behörden unterschreiben lassen. Und im Endeffekt hat das alles so lange gedauert, dass ich für die Diplomarbeit nur noch ziemlich wenig Zeit hatte in Berkeley und das alles ein bisschen stressig war. Genau. Schön war es aber trotzdem da. Es war auch wirklich ein Riesenunterschied zu Aachen. Die RWTH ist also eine althergebrachte Uni, das ist sehr, sehr wissenschaftlich, sehr theoretisch, trocken. Berkeley war das genaue Gegenteil. Ich war da auch am Berkeley Institute of Design, was so ein interdisziplinäres Forschungsgruppe ist mit Human Computer Interaction, Psychologie, so Sachen. Sind da ganz viele Experimente gemacht. Als ich gekommen bin, stand im Flur so ein Vending Machine, so ein Automat, wo man Geld reinschmeißt und Snickers rauskriegt. In dem Fall schmiss man aber kein Geld rein, sondern da war ein Touchscreen, der an Amazon Mechanical Turk angeschlossen war.
Das ist Amazon Nein, sag mir nichts.
Okay, das ist so ein Service, eine API quasi, hinter der aber tatsächlich Menschen stecken. Also man kann da Aufgaben erstellen, so sind normalerweise einfache Aufgaben wie man hat eine Liste von 100 Websites und da soll jemand draufgehen und die Überschrift runterholen oder irgendwie sowas. Und dafür setzt man einen Preis an, sagt pro Webseite kriegst du 10 Cent und wenn dann jemand eben das abgearbeitet hat, akzeptiert man das, bezahlt 10 Euro, glaube ich, dann in dem Fall und der andere kriegt das halt. Und da gibt es eine API und die war an diesen Snackautomaten angeschlossen. Man konnte dann auf dem Touchscreen eben Aufgaben erfüllen über Mechanical Turk und wenn man den Betrag zusammen hatte, kann es nicht so.
Du konntest quasi die Aufgaben, aber jetzt habe ich die Aufgaben verstanden, okay.
Genau, ja. So Sachen dann. Ich weiß, dass da ein Gerät stand, wo man irgendwie kurbeln musste, um irgendwas zu erreichen. Also ich habe ganz, ganz viele praktische Sachen gebaut und getestet und ja. Meine Diplomarbeit bestand auch darin, so, also ich habe für so ein Test-Framework in Ruby eine Bibliothek geschrieben, die Tests auffängt, wenn die fehlschlagen, vergleicht mit dem späteren Zustand, wenn die nicht mehr fehlschlagen, sondern durchlaufen eben und den Unterschied sammelt und bei einem nächsten ähnlicheren Test vorschlägt.
Wieso habt ihr euch dazu entschieden, wenn du, ich weiß nicht, ob du die Entscheidung mitgetragen hast, aber wieso, wenn du es weißt, die Entscheidung zu einer funktionalen Programmiersprache? Das ist ja doch ja. Irgendwie ein bisschen ein neues Konzept. Ich meine, das ist irgendwie cool und ich glaube, in den letzten Jahren, wann immer man irgendwie auch auf irgendwelche Stack Overflow Research schaut, das ist immer die mit spannendsten Sachen, irgendwie Haskell und dann irgendwie auch mittlerweile Elixir, die irgendwie rausgenommen werden. Aber doch ein neues Konzept und vermutlich noch schwieriger dafür, irgendwie Programmierer und Leute zu finden, wie es eh schon ist.
Also das ist ein guter Punkt. Unsere Idee dabei am Anfang war, dass es vielleicht leichter wird, Leute zu finden, weil wir beide, wie ja gerade gesagt, von Ruby on Rails kommen. Da ist der Markt komplett so, dass es ganz viele Stellen gibt, auch viele Programmierer, aber trotzdem viel mehr Stellen und man ist super verwöhnt als Ruby on Rails Programmierer. Viele davon machen das schon länger, oft auf der Suche nach was Neuem und unsere Idee war damals schon, dass wir das vielleicht leichter wird, Leute für ein Elixir-Projekt zu begeistern, als für das 12. Rails-Projekt, was sie dann anfangen. Hat auch funktioniert, im Endeffekt. Warum wir überhaupt Elixir oder eine funktionale Sprache benutzt haben, ist, dafür gibt es so mehrere Gründe. Ich glaube, der ganz ehrlichste und ganz wichtigste damals war, dass wir Lust hatten. Wir haben wirklich lange Ruby gemacht, Rails und es lief. Das wäre auch alles mit Ruby on Rails gegangen. Wir hätten wahrscheinlich ein paar mehr Server gebraucht im Endeffekt oder größere Server, aber funktioniert hätte das auch. Elixir ist ein bisschen performanter. Es ist von José Valim gebaut, der auch in Ruby groß war. Das heißt, wir kannten dessen Ruf, wir wussten, dass der viele gute Sachen schon gebaut hat, dass der die Werte der Ruby-Community so ein bisschen vertritt, was du gerade sagtest, Test-Driven Development, auch einfach nett zu sein zu seiner Community, was auch riesig ist in Ruby und in Elixir zum Glück auch. Genau, Elixir war da gerade so nicht am Entstehen, aber noch sehr jung, es war spannend und ich glaube, das war tatsächlich der Hauptgrund für uns,
das also auch zu benutzen. Technisch damit ein bisschen Spaß zu haben.
Kann man ruhig Plattform mal ehrlich sein. Ja. Es hat sehr gut funktioniert, wirklich. Wir sind super happy damit. Wir brauchen ganz wenige Server-Ressourcen für die Anzahl Requests und sowas, die wir verarbeiten. Das wäre mit Rails unvorstellbar. Ja, wir machen so relativ wenige Bugs. Was, glaube ich, auch so ein bisschen dem Funktionalen geschuldet ist tatsächlich. Und ja, wir sind happy.
Du warst bei Steady erst Vice President of Engineering, mittlerweile genau. CTO. wie ist, sind die anderen beiden Gründer auf dich gekommen? Und auch dann meinst du das Ganze immer von zwei, weil du am Anfang erzählt hast, quasi ihr seid zu zweit das Technikteam.
Ja.
Wie habt ihr das Ganze dann irgendwie auch aufgebaut und aufgestellt, dass es halt irgendwie auch länger, irgendwie längerfristig funktioniert? Und wieso hat euer CEO euch erlaubt, neue Technologie zu nehmen? Das sagt man nicht immer, choose boring tech und nimm halt, also ich hole mir ja extra vermutlich zwei Ruby-Entwickler, weil ich weiß, das können die beiden. Ja.
Dirk, mein Mittechnikgründer, hat vorher eine Agentur gegründet, geleitet mit einem Kollegen zusammen, die an der Krautreporter-Entwicklung beteiligt war. Das heißt, daher kannten Philipp, Sebastian und Dirk sich. Ich habe mehrmals für Bitcrowd, das war die Agentur, mit Dirk zusammengearbeitet. Auch später, nachdem er bei Bitcrowd raus war, haben wir noch zusammengearbeitet. Das heißt, wir kannten uns auch schon relativ lange, haben viel zusammengearbeitet und uns beiden wurde so das Freelancer-Leben irgendwann, wir waren dann nicht mehr zufrieden mit. Wir haben uns getroffen, haben über unser Leben geredet, ja, und festgestellt, dass uns beiden eigentlich irgendwas fehlt beim Freelancen, nämlich so irgendwas zu haben, wozu man mehr Bezug aufbauen kann, wo man ein bisschen mehr dahinter steht, was so langfristig ist, wo man wirklich was entwickelt, wo man hinterstehen kann. Und dann Philipp und Sebastian eben die Steady-Idee gehabt, sind damit auf Dirk zugekommen, die haben da angefangen brainstormen, haben so Förderanträge geschrieben, das ging irgendwann durch, dann ist Dirk zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob ich Lust habe da. Und ich fand das super und war dann eigentlich direkt on board. Das heißt, ja, bei der ersten Codezeile war ich eigentlich schon dabei. Ich glaube, Sebastian und Philipp haben uns einfach vertraut, und mir gesagt haben, das ist eine gute Wahl, wir waren da relativ offen mit, haben darüber geredet, dass das neu ist, dass wir uns aber erhoffen, leichter Mitarbeiter sogar zu finden. Ja.
Du meinst auch, die Strategie ist aufgegangen, damit leichter Mitarbeiter zu finden. Auf welche Größe seid ihr mittlerweile angewachsen im Technikteam?
Wir sind nicht riesig angewachsen, wir sind jetzt zu fünft.
Das ist schon mal mehr als 150%.
Genau. Also, das ist schon so gesehen, ja. Ja, genau. Und das war erst seit einer ganz kurzen Zeit. Also Anfang des Jahres waren wir noch zu zweit und dann konnten wir wirklich relativ schnell drei neue Leute finden. Man musste ja immer Kündigungsfristen und sowas noch einplanen und dafür waren wir super, super schnell. Mhm.
Alles Senior- oder Junior-Entwickler? Also findet man auch schon Senior-Entwickler, Elixir? In dem Bereich gibt es schon lange genug, sind Leute da schon fest groß genug drin? Kann man sich die Leute leisten?
Gar nicht, wir haben da gar nicht so ein Label dran. Wir haben keine super Junior-Leute auf jeden Fall. Also jeder, der bei uns ist, kann programmieren. Wir haben beim Hiring gesagt, es ist okay, wenn jemand erfahren mit Ruby ist oder einer vergleichbaren Sprache, dann ist das okay, wenn er bei uns quasi Elixir lernt, solange so die konzeptuelle Basis da ist. Wir wollten jemanden, der weiß, wie Testing funktioniert, der versteht, wieso das für uns wichtig ist, der immer so ein bisschen Ahnung von Software Engineering hat. Genau, wir haben dann aber, also jeder unserer neuen Mitarbeiter hat vorher schon mit Elixir gearbeitet, manche mehr, manche weniger, aber ja, das hat sehr gut funktioniert.
Ich meine, das ist vor allem auch sehr wichtig, dass ihr quasi auf, also mit deinen 5 Leute anwachsen müsstet, weil ihr sehr bald, da gibt es ja 3 Leute im Technikteam, weil du und auch dein Co-Technikgründer, ihr beide quasi in Vaterschaftsurlaub, sagt man das Vaterschaftsurlaub?
Man sagt Elternzeit.
Elternzeit geht. Ja. Ich würde jetzt kein Urlaub, das ist Elternzeit.
Ich glaube, das ist wirklich kein Urlaub.
Ja. Wie sehr wirst du da nachts wach liegen und Angst haben, dass alles abbrennt? Und was habt ihr für Vorkehrungen getroffen, damit es nicht passiert? Also, dass du beruhigt schlafen kannst und wirklich dann auch in der Zeit kopfmäßig dich nicht mit Steady beschäftigen musst. Ich schätze, hin und wieder wirst du vermutlich schon mal eine E-Mail schreiben, na Leute, wie schaut's aus? Aber dass du dem Kloster sagen kannst, ich bin jetzt mal weg.
Also ich hoffe, dass ich gar nicht nachts wach. Also ich werde wahrscheinlich nachts wach liegen, aber eher wegen Kind als wegen Arbeit. Bisher gab es tatsächlich nie irgendeinen Notfall, wir hatten keinen On-Call-Schedule oder sowas, wo jemand nachts aus dem Bett geschmissen wird, weil irgendwas schief läuft. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte. Ich denke, das Schlimmste, was passieren wird, ist, dass unsere Entwicklung ein bisschen langsamer wird. Aber ja, ich mache mir keine großen Sorgen. Eigentlich mache ich mir gar keine Sorgen.
Okay. Weil du, also wo ich eigentlich so hoffe, deswegen die Frage jetzt kommt, was für, du meinst, ihr hattet noch nie, ihr habt kein On-Call-Schedule, weil es irgendwie so nichts Großes abbrennt, aber was für große technische Probleme musstet ihr schon bewältigen? Also auch welche, die vielleicht auch gar nicht so obvious sind vielleicht, oder auch,
sagt ja. Wir waren ja verwöhnt von Ruby on Rails, wo alles schon fertig ist, wo man sich so ein bisschen baukastenmäßig eigentlich aus verschiedenen Bibliotheken seine App zusammen puzzelt. Da gab es so ein, ich denke, das ist obvious wahrscheinlich, aber da gab es so ein paar Sachen, die wir selber bauen mussten, die wir bei Rails eben nicht selber bauen mussten. Bei Rails nimmt man ein Device oder irgendeine Bibliothek, die einem User Auth abnimmt. Das mussten wir selber bauen. Deployment ist, glaube ich, immer noch nicht so straightforward, wie das bei Ruby war, wo man die Code da hochschiebt und dann auch Bibliotheken, die haben das meiste abnehmen. Bei Elixir hat man ganz verschiedene Möglichkeiten. Manche schmeißen das in einen Docker-Container. So ein bisschen Best Practice ist, glaube ich, dass man ein Release baut. Das heißt, es wird alles wie so ein ZIP-File zusammengepackt mit Erlang und Elixir und allem auf die Server geschickt. Und dann hat man fast ein Executable. Das heißt, da ist alles dabei. Aber da gibt es eben nichts, was ganz fertig ist. Und da gab es so ein paar Überraschungen, die wir da hatten, aber nichts Dramatisches dabei. Ein Teil unserer App besteht eben in diesem JavaScript, in dieser JavaScript-Bibliothek, die Publisher in ihre Seite einbauen. Da gab es immer wieder so ein paar Browser-Überraschungen, dass jetzt Safari keine Cookies mehr erlaubt, wenn man nicht einen Tag vorher auf der anderen Webseite war, oder so ganz obskure Sachen, die man rausfindet, weil irgendwas nicht funktioniert, und dann fängt man an zu rätseln, warum das ist. Aber riesige technische Schwierigkeiten haben wir eigentlich nicht. Es sind viele kleine Schwierigkeiten, klingt zu schlimm, wir haben ab und zu mal kleine Schwierigkeiten.
Deswegen Hürden, sagen wir nicht Schwierigkeiten, genau. Sagen wir Hürden einfach.
Ja.
Aufgaben.
Ja. Wir benutzen viele Services, weil wir viele Zahlungsdienstleister benutzen und sowas. Das ist immer eine Hürde, das alles synchron zu halten. Dann gibt es verschiedene Patterns, zum Beispiel Saga-Patterns, die wir ein bisschen benutzen. Das versucht so ein bisschen darum rumzubauen, dass man eben, dass so verteilte Transaktionen schwierig sind. Das ist nicht, wenn man mit einer lokalen Datenbank spricht, wo man sagen kann, jetzt fange ich eine Transaktion an, mache verschiedene Schritte und am Ende committe ich die und alles, was dazwischen passiert ist, entweder passiert alles oder nichts davon. Das ist schwierig, wenn da so ein richtiges Netzwerk involviert ist und verschiedene Dienste.
Welche Situation tritt das Problem auf? Weil man ist eben verschiedene Zahlungsdienste, aber vermutlich wird ja ein zahlender Kunde immer nur genau einen Zahlungsdienst nutzen, oder? Entweder genau. Kreditkarte oder PayPal oder X oder Y.
Genau. Ja, jetzt muss ich ein Beispiel suchen. Aber das Problem ist, dass wir benutzen einen Dienstleister, der die Subscription-Rechnungsstellung und sowas uns ein bisschen abnimmt und zusätzlich die Zahlungsanbieter. Und dann ist das Problem eben manchmal, dass wir nicht wissen, ob was tatsächlich passiert ist oder nicht. Wir kriegen einen Netzwerkfehler. Ich kann vielleicht bei E-Mails anfangen. Das ist zwar nur ein Anbieter, aber da sagen wir, da benutzen wir Mandrill. Das ist eine Tochter von Mailchimp, da gibt es so eine API einfach, um E-Mails zu verschicken. Da sagen wir, verschick bitte diese E-Mail und kriegen als Antwort Timeout. Dann wissen wir nicht, ob die E-Mail verschickt wurde oder nicht. Dann können wir uns entweder dazu entscheiden, das nochmal zu probieren, dann kriegt der User eben die E-Mail zweimal. Oder wir sagen, ja, wir lassen es, vielleicht hat er die ja schon gekriegt. Also man muss sich für einen von den beiden Fehlerpfaden entscheiden. So Sachen treten auf.
Für was entscheidet ihr euch?
In dem Fall verschicken wir die nochmal. Das war gerade aktuell, weil Mandrill anscheinend irgendwie Netzwerkprobleme hatten. Das heißt, ein paar unserer Nutzer haben eine E-Mail fünfmal gekriegt oder so.
Besser als gar nicht,
genau. Aber trotzdem kommen dann Nachfragen. Vor allem, wenn das eine E-Mail ist, in der steht, vielen Dank für deine Zahlung oder so. Mhm. Wenn du dich nachfragst, habe ich jetzt 5-mal bezahlt? Mhm.
Klar, das ist ein Problem. Ich möchte natürlich als Nutzer nicht haben.
Ja.
Und was ist dieses Shameless irgendwie von...
Saga heißt Saga. Das ist so ein Pattern. Da gab es ein Paper drüber vor längerer Zeit schon. Und da definiert man eben ein Hoch- und Runterpfad. Der Runterpfad heißt Kompensation. Und dann versucht man eben die einzelnen Schritte rückgängig zu machen, wenn irgendwas fehlgeschlagen ist. Das funktioniert auch nicht immer, aber dadurch kann man so ein bisschen darum bauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel als Beispiel eine Mitgliedschaft, also ein User meldet sich an, soll eine E-Mail kriegen, soll eine Mitgliedschaft abschließen und all das müssen wir irgendwo hinschicken. Dann ist der erste Schritt, wir melden einen User, schreiben den bei uns in die Datenbank, schicken den zu unserem Zahlungsdienstleister, verschicken die E-Mail. Jeder davon kann irgendwie schief gehen und dann rollen wir halt alles zurück. Und das kann natürlich auch schief gehen und dann machen wir einen Alarm und einer von uns muss händisch reparieren.
Anschauen. Aber okay, dass man quasi so ein bisschen ein Rollback hat, obwohl man die Dienste eigentlich nicht in der Hand hat.
Genau.
Ich das quasi mit einem Klick machen kann, wie es bei der Datenbank wäre.
Genau.
Jetzt auch durch den Umstieg quasi von dem, mehr Mitarbeiter und so, also quasi, dass ihr drei Leute habt, davor wart ihr doch eher so ein wahrscheinlich Rubber Ducky, zwei Code-Developer, die irgendwie zusammen irgendwas machen. Vermutlich ist es auch für dich als CTO ein bisschen eine Aufgabe, da jetzt die Leute ein bisschen zu führen, auch weil du schon meinst, ihr entwickelt Leute auch, ihr habt quasi auch das bisschen Mentoring mit drin, für eben halt Leute auch weiterzuentwickeln. Ist das ein Problem für dich jemals gewesen? Also dieser Umstieg zu sagen, okay, vom Programmierer auf, ich muss auf einmal Leuten wie Arbeit anschaffen. Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, auf einmal so diesen von heute auf morgen, auf einmal sind mehr Leute da und denen musst du dann sagen, hey, mach mal so und so und die hören dann auf einmal auf dich. Die machen dann, was du sagst.
Also es ist super spannend für mich, weil es wirklich was ganz Neues ist. Eine ganz interessante Sache ist, glaube ich, dass es nicht mehr so einfach ist zu sagen, ob ich einen guten Job mache oder nicht. Was vorher, ich als Programmierer viel Erfahrung habe, das lange gemacht, war der Meinung, dass ich es auch gut gemacht habe. Und es ist auch leichter messbar, weil da liefert man eben Code ab, baut Features, ist dabei schnell oder langsam. Und nachher kommt was raus, was viel oder wenig Bugs hat. Jetzt ist erstmal die Aufgabe weniger klar. Es geht nicht darum, irgendwas ganz Klares abzuliefern, sondern es muss halt irgendwas funktionieren am Ende. Und was ist gar nicht so klar. Und es ist eben auch weniger messbar. Das war so ein großer, für mich persönlich ein großer Umstieg. Dann kamen natürlich viele, viele Prozesssachen dazu, nachdem wir, wie du gerade gesagt hast, so Rubber Ducky gearbeitet haben. Dirk und ich haben lange vorher zusammengearbeitet. Wir haben uns wahrscheinlich so ein bisschen ohne Worte verstanden. Es geht nicht mehr, wenn neue Leute da sind und auch nicht, vor allem nicht, wenn das Team plötzlich mehr als doppelt so groß ist. Das heißt, da mussten wir Prozesse einführen, so ein ordentliches. Wir arbeiten jetzt so Scrum-ähnlich, aber auch noch mit relativ wenig Overhead. Wir machen wöchentliche Sprints, mussten daran arbeiten, ordentliche Tickets zu entwickeln, weil eben nicht mehr jeder alles weiß über die Codebase und über das Business, sondern das muss irgendwie formalisiert werden. Da sind wir nicht so schlecht mittlerweile, glaube ich, aber wir entwickeln das weiter, was ja eben auch das Grundprinzip von diesem Agile ist. Ja. Also wir setzen uns einmal wöchentlich hin, haben so ein Retro-Sprint-Planning, in dem wir über Tickets reden und zusätzlich haben wir am Morgen so ein Stand-up.
Ihr da, welche Tools nutzt ihr? Also gerade, da ihr noch ein kleines Team seid, ist das vielleicht auch, was man vielleicht auch mal einfach, also vielleicht auch das, was ihr, heißt, ihr da zu zweit auch schon was genutzt habt davon, aber was man vielleicht auch im kleinen Projekt schon starten sollte, weil okay, hätten wir das früher angefangen, hätte es uns viel erleichtert, mit wenig Overhead.
Ja. Wir haben immer einen CI-Server gehabt, der unsere Tests laufen lässt. Den brauchen wir auf jeden Fall, weil unsere Tests mittlerweile sehr lange brauchen. Das ist, glaube ich, der Fluch von so Browser-Tests. Alle unsere Tests, die keinen Browser simulieren, die sind super schnell, die sind in ein paar Sekunden durchgelaufen, aber alles, was dann eben Browser aufmacht und fernsteuert und durch die Seiten klickt, das dauert lange und da sind wir mittlerweile bei 20 Minuten oder so. Das heißt, das ist, die lässt man einfach manchmal nicht laufen, bevor man irgendwas auf GitHub, was wir eben als Source Code, Hosting, Version Control Service benutzen. Manchmal lässt man die nicht alle laufen, bevor man irgendwas da hochschiebt. Und dann haben wir einen Dienst Circle CI, der alle unsere Tests laufen lässt und im GitHub Pull Request sagt, ob die erfolgreich waren oder nicht. Das hilft uns unheimlich. Wir benutzen Circle C auch für Continuous Deployment, aber nur auf unseren Staging-Server. Das heißt, so Änderungen, die eben da hochgeschoben werden, werden direkt deployed und unsere Product Ownerin kann darauf gucken, kann QA machen, kann die Sachen eben abnehmen. Wir haben auch mal Continuous Deployment für Production gemacht. Das lief auch gut, aber wir sind davon weggegangen, weil wir für uns als Team diese Scrum-Sache gerne machen wollten. Das war tatsächlich der Hauptgrund. Das war kein technischer oder keine Bugs, die unbemerkt auf Production gelandet sind oder sowas, sondern wir wollten gerne einen Sprint haben und dieses Commitment dafür, Sachen in einem Sprint zu bearbeiten, das hat für uns nicht so gut funktioniert, wenn wir die eh ständig deployed haben. Dann war es so ein bisschen egal, ob wir jetzt was geschafft haben oder nicht am Ende vom Sprint, weil dann haben wir es halt den Tag nachdem der neue Sprint angefangen hat, deployed. Jetzt kommt so ein bisschen Urgency auf am Tag, bevor der Sprint endet. Ich glaube, das ist kein Stress. Ich hoffe, das ist kein Stress für irgendwen im Team. Das glaube ich auch nicht. Aber man hat so ein bisschen, also für mich fühlt es sich gut an, weil es sich anfühlt, als ob man halt irgendwas fertig kriegt.
Ist halt anders. Also das hattet ihr als quasi mit dem ganzen Continuous Deployment sagen, okay, ich habe irgendwie ein Feature fertig, wann ich es fertig habe und dann vielleicht auch mal zwei Tage länger brauche, weil ich nochmal einen Test oder was rumfallen will, eher als negativ angesehen. Hat sich ja eigentlich sehr romantisch an zu sagen, okay, ich brauche halt für ein Feature so lange, wie ich halt dann brauche, um alle Tests alles perfekt hinzubekommen. Aber dadurch kann man nie irgendwas abliefern oder dann ist man nie fertig. Was war so das Hauptding?
Also das Problem war nicht, dass die Sachen zu gut waren. Ja, das klingt ja, als ob wir jetzt halt dann am Tag vorher unfertige Sachen oder sowas rausgeben. Das tun wir nicht, aber es führt dazu, dass am Tag vorher eben eher ein Code-Review gemacht wird, als ein neues Ticket anzufangen oder sowas. Bei uns war ein bisschen das Problem vorher, dass manchmal Pull-Requests lange da lagen, niemand sich drum gekümmert hat. Und mit diesem, was ich eben erwähnt habe, dass wir den Sprint jetzt als Team einfach uns dazu committen und den abschließen wollen und tatsächlich da erfolgreich sein wollen in dem Sprint. Das führt dazu, dass wir am Tag vorher, manchmal auch zwei Tage vorher oder irgendwas in unserem Stand-up halt reflektieren, wie es läuft. Dann sehen wir, das Ticket wollten wir diesen Sprint fertig machen, es ist noch nicht fertig. Und dann wird da halt mal gepaart oder dann wird da halt, jemand nimmt sich Zeit, da ein Code-Review zu machen. Genau, es hat bei uns dazu geführt, dass wir wirklich mehr als Team arbeiten.
Arbeitet ihr alle on-site?
Nee.
Nein.
Wir arbeiten, ich bin immer hier, meine Kollegin Angelika ist fast immer hier. Dirk wohnt auf dem Land, der ist aus Berlin weggezogen vor einer Zeit. Dann gibt es noch Mihai in Rumänien und Gregory in Köln.
Also eigentlich ziemlich remote aufgestellt. Ja. Lustig, bei euch, wie viele Sachen fallen bei euch einfach so ein bisschen in place, so von selber.
Das tatsächlich, ist echt schön. Ich bin wirklich überrascht darüber. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir, wenn wir in Elternzeit gehen, dass das Team vielleicht noch gar nicht vollständig ist, weil Rails-Land eben schwierig ist, Programmierer zu finden.
Ja.
Und dann hat das bei uns innerhalb von wenigen Wochen einfach gepasst.
Ich glaube, das ist so eine schöne Marshmallow-End-Situation, die wir eigentlich mit der gewissen Zuhörer auch quasi irgendwie entspannt in ihren weiteren Tag, in eine weitere Woche irgendwie schicken. Sagt, okay, das muss, also eben, was wir auch von anderen Interviews kennen, also sagt, okay, dann ist irgendwie das irgendwie immer abgebrochen. Das kann auch mal einfach entspannt vor sich hinlaufen, dass man auch dann auch wirklich in Elternzeit gehen kann, ohne sich irgendwie dann zittern, irgendwie am Essenstisch zu sitzen.
Ja.
Das finde ich eine schöne Sache, dass es bei euch so gelaufen ist.
Genau, ist das wahrscheinlich auch wirklich ein Grund, warum ich einigermaßen entspannt in Elternzeit gehen kann. Wir haben ein super, super gutes Team.
Vielen Dank für deine Zeit. Wenn man jetzt noch sagt, okay, man hat es von, also ihr habt, genau, also wenn man mehr von dir hören will, wie erreicht man dich am besten? Also wo wirst du auch am liebsten erreicht? Du bist, hey, schick mir am liebsten eine E-Mail oder eine Brieftaube.
Ja, E-Mail geht immer. Ansonsten Twitter, da bin ich nicht sehr aktiv, aber sehr passiv, ich lese da viel. Da bin ich Manukal, M-A-N-U-K-A-L-L. Und das ist auch meine E-Mail-Adresse, das ist mk@manukal.de. Das ist auch meine Webseite, manukal.de. Ja.
Packe ich beides auch oder alles drei in die Shownotes, kann man da auch finden, dich zu kontaktieren. Auch zu Steady ist, also ihr habt auch einen Blog, wo man irgendwie mit drauf schauen kann. Wobei, wenn man dir auf Twitter folgt, bekommt man eh automatisch alle Blogposts quasi retweetet. Also dann, das ist quasi du bist der RSS-Feed von eurem Blog. Das, also ich glaube, das der erste Weg ist erstmal bei dir über Twitter, dann bekommt man das auch auf jeden Fall mit. Habt ihr einen Engineering-Blog? Nein, habe ich keinen gefunden.
Haben wir noch nicht.
Noch nicht, ist doch
eine gute Idee, genau.
Ah, okay, ist an der Planung. Ja. Dann, wenn der echt wieder rauskommt,
jeden Fall. Saga-Pad anschreiben.
Ich hoffe, euch hat auch die Folge wieder viel Spaß gemacht vom Digitale Günder Podcast. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Ganze durchzuhören. Jetzt zum Ende noch, wenn euch die Folge gut gefallen hat oder insgesamt der Podcast, dann hilft's wahnsinnig viel, wenn ihr den Podcast quasi kommentiert. Gerade auf iTunes ist es wichtig für den Algorithmus. Sonst einfach vielleicht jetzt auch gleich kurz einen Screenshot machen, wie ihr die Folge noch hört in eurem Podcast-Player, dann auf euren sozialen Netzwerken teilen, damit eure Freunde das auch mitbekommen. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, das könnt ihr eben Spotify, iTunes, eigentlich auch bei allen anderen Podcast-Playern, die ihr sonst so zur Hand haben könntet, machen. Klickt euch doch mal ein Abo, natürlich alles komplett umsonst. Dann bekommt ihr immer sofort die Folge, wenn ich auf Veröffentlichen klicke, bekommt ihr die neuen Folgen. Besser für euch, dann auch besser für eure Freunde, wenn ihr es weitererzählt. Und natürlich hilft es dem Podcast auch, wenn quasi mehr Leute zuhören. Natürlich nochmal spaßiger für alle Beteiligten. Freut mich uns natürlich schon, wenn wir sagen, okay, wir haben viele Leute, denen wir diese Informationen geben können. Ciao.